Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich spreche heute mit Ronja über das Thema Wochenbettdepression. Ein sehr ernstzunehmendes Thema und ich bin total froh, Ronja, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Vorweg, wie immer, unser kleines Spiel, drei Geschichten, von denen zwei der Wahrheit entsprechen. Und eine Geschichte hat Ronja sich ausgedacht. Und meine Aufgabe ist es, wie immer, zu erraten, welche davon geflunkert ist. Ronja, leg mal los.
Ja, also, ich bin in meinem Leben jetzt schon dreimal zum Nordkap gereist, den nördlichsten Punkt Europas. Ich habe nach dem Abi eine Backpacking-Tour durch Neuseeland gemacht. Ein großer Traum. Und ich bin schon einmal, ich bin Kanusportlerin und bin einmal zur Hallig-Hooge rüber gepaddelt. Das sind diese ganz, ganz kleinen Inseln in der Nordsee.
Gut, drei Geschichten, die alle für sich, glaube ich, total spannend sind. Ich könnte da jetzt darüber einen Podcast mit dir machen, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Dreimal, das ist aber ganz schön viel, deine erste Geschichte, ne? Dreimal bist du da hochgereist. Das ist, glaube ich, also Neuseeland, das traue ich dir zu, das glaube ich, kann man schon mal machen. Kanufahren ist auch ein sehr ausgefallener Sport, gebe ich zu. Hallig-Hooge, ich weiß nicht, wie weit ist das vom Festland entfernt? Ist das realistisch? Wie weit ist das so? Wie viele Kilometer bist du da gepaddelt?
Das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ein paar Stunden zu schaffen.
Okay, das war natürlich auch eine kleine Fangfrage. Da hast du gerade ein bisschen gezögert. Vielleicht. Ich glaube, ich entscheide mich doch spontan um, ist meistens nicht die richtige Entscheidung, aber doch, ich entscheide mich, geflunkert ist die Geschichte mit dem Kanu.
Nee, ist tatsächlich nicht geflunkert.
Ah, ich hätte bei der ersten Geschichte bleiben sollen, oder?
Was, die erste Geschichte war jetzt das?
Mit dem, zum Kap Nord.
Achso, nee, bin ich auch gewesen.
Nee.
Ja.
Wie, du warst nicht in Neuseeland?
Nein, war ich gar nicht.
Guck mal, das hätte ich dir so zugetraut.
Ich bin nicht so die Vielfliegerin. Also die Vorstellung, da so lange hinzufliegen, das ist nicht so meins.
Da fliegt man, glaube ich, schon so 20 Stunden bestimmt,
ja,
ne?
Ja.
Einmal ans andere Ende der Welt.
Genau.
Ronja, gut, fängt ja schon mal super an für mich, aber ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt mal an dieser Stelle so stehen und vielleicht magst du mir einmal erzählen, wer du so bist und ja, was dich eigentlich hier so in den Podcast geführt hat.
Genau. Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Ronja, 36 Jahre alt und gerade in Elternzeit. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Einen Sohn, der ist 3,5 und meine Tochter ist 4,5 Monate, fast 5 Monate alt und genau, das ist letztendlich auch der Grund, weshalb ich hier bin, so ein bisschen.
Ja, und da hast du eigentlich schon auch ein paar Hinweise gegeben, wenn wir jetzt mal überlegen. Ich habe ja schon das Thema Wochenbettdepression ein bisschen vorweggenommen, aber auch da zeigt es also nochmal, Psychiatrie, psychiatrische Erkrankungen sind sehr vielschichtig und können auch in ganz besonderen Lebensphasen auftreten. Und bei dir war es bei der Geburt deines zweiten Kindes.
Genau.
Warum hast du Hilfe benötigt zu dem Zeitpunkt? Was war passiert?
Nach der Geburt, ich habe mich sehr auf meine Tochter gefreut. Geburt ist ja immer etwas so ein, weiß man nicht, so ein Überraschungspaket. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich war auch gar nicht so gerne schwanger. Ich fand das sehr anstrengend, dass man seinen Körper ja nicht so für sich hat. Deswegen habe ich mich sehr dann auf die Geburt gefreut und auf die Zeit danach und ganz besonders auf das Stillen. Diese Stillbeziehung, die habe ich mit meinem Sohn sehr genossen, auch sehr lange. Und das war so etwas, alles ist unsicher, aber da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und Meine Tochter kam dann aber mit einem zu kurzen Zungenbändchen zur Welt und wir hatten relativ schnell dann Stillprobleme, dass sie Schwierigkeiten hat oder sie hat abgenommen, sie hatte Schwierigkeiten zuzunehmen. Und wir haben dann sehr schnell im Wochenbett in dieser sehr sensiblen Phase, ja hormonell und sowieso die ganze Umstellung mit einem zweiten Kind, da hatte ich mir so ein bisschen auch Sorgen gemacht, wie wird das wohl für meinen Sohn und wie werde ich zwei Kindern gerecht, traf uns dann nun dieses Problem, wo ich mich so vorher gar nicht drauf eingestellt hatte. Und das hat mir dann so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, dass ich das nicht konnte.
Also, dass du nicht stillen konntest?
Ja, also ich, von mir aus wäre es gut gegangen und meine Tochter hatte eigentlich da auch Lust zu, das hat man gemerkt. Also was heißt Lust, aber viele Babys bevorzugen dann ja die Flasche und sie hat es aber an der Brust auch genossen, aber es hat einfach nicht, sie hat nicht genug Milch bekommen. Und genau, damit gingen so meine Schwierigkeiten los, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Genau, irgendwas passiert mit mir.
Okay, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, so als du vielleicht so die ersten Anzeichen hattest, so irgendwas stimmt nicht mit mir? Wie bist du damit umgegangen, so in deinem privaten Umfeld?
Ja, also meine Hebamme hat natürlich sofort gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Oder ich selber eben auch, dass ich habe sehr, sehr körperlich reagiert. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, ich werde krank, ich habe gezittert, ich konnte nichts essen. Sehr beklemmendes Gefühl, als wäre was ganz Bedrohliches jetzt, obwohl natürlich alles, man kann ja heute mit Flasche und den Kindern geht es ja gut.
Also keine reale Bedrohung.
Es gab keine
reale
Bedrohung, genau. Wir haben auch das Zungenbändchen sogar durchtrennen können, sodass sie dann auch besser trinken konnte. Genau, aber diese körperlichen Reaktionen bei mir, das war schon etwas, wo auch meine Hebamme sagte, Mensch, das ist was ist das jetzt? Ist das jetzt noch dieser Wochenbett Blues? Oder ich glaube, Blues nennt man das erstmal, wenn ja die Hormone sich umstellen paar Tage nach der Geburt. Oder steckt da mehr hinter? Und wir haben einfach das Ganze erstmal so ein bisschen beobachtet. Ich war da aber auch von Anfang an sehr offen, weil ich das Gefühl hatte, das ist was ich gerade nicht selber mehr beeinflussen kann. Ich kann mir nicht selber sagen, ja, aber es ist doch alles gut, sondern da kam immer mehr Angst und Panik hoch.
Und hat sich das für dich so fremd angefühlt? Also du hast ja schon mal auch eine Geburt hinter dir, kann man so sagen, mit deinem Sohn. Und da konntest du das ja vielleicht auch so ein bisschen vergleichen. Also im Sinne von irgendwie ist das jetzt anders, das ist nochmal irgendwie so auf einem anderen Niveau, ich fühle mich anders und auch so anders, dass ich auch Hilfe benötige und das vielleicht selber gar nicht bewältigen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall anders gewesen. Also natürlich ist die Geburt eines Kindes immer, das wird ja sehr viel romantisiert.
Du meinst das, in den Medien? Oder?
In den Medien, ja, gesellschaftlich würde ich mal behaupten. Also nicht, sind nicht nur die Medien, es ist ja auch gesellschaftlich, wird ja doch nicht so offen drüber gesprochen, wie so die ersten Tage mit einem Baby plötzlich sind. Man stellt sich das sehr romantisch vor und es ist aber ja eine große Herausforderung. Da ist ein kleiner Mensch, man kennt den noch gar nicht und man muss sich auf alles einstellen. Die hormonelle Umstellung, Schlafmangel und so weiter und so fort. Und dann eben ja auch das Stillen lernen und das bei meinem Sohn ist es mit Sicherheit auch eine starke Umstellung gewesen, aber man hat das so Stück für Stück bewältigt. Und bei meiner Tochter hatte ich das Gefühl, das kann ich jetzt nicht mehr bewältigen. Mhm. Ich bin überfordert.
So meine Strategien oder meine Ressourcen reichen dafür vielleicht nicht aus.
Genau, man weiß ja, also ich wusste dann ja schon, was kommt, dass eben der Schlaf, dass ich jetzt nicht mehr durchschlafen kann gerade oder wie auch immer. So. Mhm. Und dass man wieder viel mit Wickeln und Stillen beschäftigt ist. Und das überstieg das Maß aber so ein bisschen, was ich von meinem Sohn kannte.
Ein bisschen, das Fass ist so übergelaufen und das konntest du nicht mehr so richtig abschöpfen und hast gemerkt, irgendwie wächst mir das alles so ein bisschen über den Kopf hinaus. Ja. Und nochmal vielleicht zu deinem privaten Umfeld, also zum Beispiel dein Ehemann oder deine Eltern, wie haben die darauf reagiert? War das bewusst? Also war das den anderen auch so klar, dass es dir so schlecht damit ging?
Ja, es ging ja jetzt schon sehr, sehr schnell nach der Geburt los und da hatten wir noch gar nicht so ganz viel Kontakt zur Außenwelt. Mhm. Mein Mann hat sehr schnell gemerkt, dass auch was nicht stimmt und war selber auch beunruhigt. Das habe ich gemerkt und weil ich oft auch das Gefühl hatte, dass die Großeltern kommen, meinen Sohn abholen, dass wir da ein bisschen Ruhe haben. Und deswegen haben meine Eltern das auf jeden Fall auch schnell mitbekommen und meine Mutter kannte das ja nun, weiß ja nun selber, wie es ist, zwei Kinder zu bekommen und hat, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt oder haben wir im Nachgang auch besprochen, Mensch, das ist doch ein besonderes Ausmaß jetzt, was genau ist das? Mhm. Und aber darüber hinaus jetzt noch nicht so viel, also die Hebamme dann eben.
Ja. So. Also deine Unsicherheit mit der Situation hat sich also auch auf deinen, zum Beispiel jetzt auf deinen Mann ausgewirkt, ne? Und dass er einfach gemerkt hat, okay, du fühlst dich irgendwie unsicher, besorgt und das hat also er dann auch übernehmen können, ne? Und was dann auch, ist ja ganz interessant, was das dann für eine Dynamik dann vielleicht auch einnimmt, ne? Dass dann auch du dann vielleicht ja auch die Unsicherheit bei deinem Mann gespürt hast und sich das vielleicht dann auch so aufgeschaukelt hat, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und deine Hebamme war also eine ganz wichtige Ansprechpartnerin der Zeit. Ja. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich an die Karl-Jaspers-Klinik gewandt hast?
Ja, also wir haben es zuerst medikamentös probiert über meinen Hausarzt, der mir schon ein Antidepressivum verschrieben hat. Und dann ging es mir auch erstmal, ging so ein bisschen bergauf. Ich war wieder stabiler und konnte dann wirklich unterscheiden zwischen, das ist also etwas, ein Gefühl, das nicht real ist, diese Angst und Panik. Und damit ging das ein paar Wochen gut. Und dann habe ich immer wieder weiter versucht zu stillen, habe abgepumpt und Anfang des Jahres dann ein Milchstau entwickelt mit Fieber und Schüttelfrost. Und das hat mich diese körperliche Einschränkung, die ich da wieder hatte und dieses Gefühl, okay, jetzt ist wieder das Stillen hier ein Problem, kam das alles wieder. Trotz der Medikamente kam wieder Angst und Panik hoch und wieder dieses Gefühl, irgendwas ganz Beklemmendes, was Bedrohliches ist da. Und wir hatten vorher schon mal, ein paar Wochen vorher schon mal drüber gesprochen, ob das ein Schritt wäre, weil ich eben das Gefühl hatte, ich komme zu Hause, kann ich nicht gesund werden, irgendwas ist ja. Und dann war bei mir ganz schnell klar, okay, jetzt müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Und genau, meine Hebamme hatte vorher schon mal gesagt, dass es hier die Möglichkeit in der Karl-Jaspers-Klinik die Möglichkeit gibt, eben auch mit Kind aufgenommen zu werden. Und deswegen war das dann so eine Anlaufstelle für uns.
Okay, also das heißt, die Geburt lag also schon auch mehrere Wochen zurück und dann gab es quasi so eine erste beunruhigende Phase. Da hast du schon gemerkt, ich brauche mehr Unterstützung. Ja. Der erste Anlauf war deine Hausarztpraxis, wo ihr dann für euch für ein Antidepressiva entschieden habt.
Genau, ein stillfreundliches dann eben auch.
Okay, und dann gab es sozusagen nochmal Komplikationen Anfang des Jahres und dann war nochmal so hast du nochmal beobachtet, okay, es ist irgendwie, es geht nicht in eine Richtung, die zur Genesung führt, sondern eher, dass es weiterhin einfach große Belastungen gibt und dann habt ihr entschieden, wir wenden uns an die Karl-Jaspers-Klinik und wo bist du dann gelandet?
Ja, dann bin ich auf der A9 gelandet. Mhm. Das ist die Station, in der es eben auch vier Mutter-Kind-Zimmer gibt, dass man also Einzelzimmer hat und das Baby mit aufgenommen werden kann. Und ich bin erstmal aber auf der normalen Depressionsstation aufgenommen worden, eine Woche lang, weil kein Zimmer frei war. Und ich sowieso erstmal ohne meine Tochter hier war, um selber erstmal ein bisschen stabiler zu werden, also um mich erstmal um mich kümmern zu können. Also das ist auch was sehr, sehr wichtig war, dass ich erstmal
so entlastet
mich, entlastet, also dass ich nicht dieses Gefühl hatte, ich muss mich aber ja um meine zwei Kinder kümmern, sondern dass ich erstmal gucken konnte, was ist eigentlich mit mir los? So, wie kann ich mir selber helfen? Mhm. Und dann bin ich nach einer Woche, wurde ein Zimmer dann auf der Mutter-Kind-Station frei und nach drei Wochen hier in der Klinik ist dann meine Tochter nachgekommen.
Okay, wie kann ich mir das denn so vorstellen? Eine stationäre Behandlung mit Baby, mit Säugling.
Ja.
Wie läuft das denn so? Ja. Was ist denn da so das Besondere? Weil du hast ja dann auch den Vergleich, ne? Also auf einer, was ist als normale, in Anführungszeichen, Depressionsstation und dann die Station, wo es noch vier Mutter-Kind-Betten gibt. Was ist so der Unterschied?
Es geht natürlich darum, dass man die Beziehung zu seinem Kind ja weiter aufrechterhalten kann oder auch wieder wieder mehr Bindung aufbauen kann. Deshalb hat man also die Möglichkeit, dass man viel Zeit mit seinem Kind alleine hat. Es gibt ja auch einen Aufenthaltsraum beispielsweise. Es gibt alles Nötige eben sowieso für, also in den Zimmern sind dann ja auch Wickeltische und Wärmelampe und alles, was man so braucht. Und genau, und da gibt es eben diesen Aufenthaltsraum, wo man sich mit Kind aufhalten kann und dann eben auch nur für die anderen Mütter, für die, wenn eben alle Zimmer belegt sind, vier Mütter mit Kindern, dass man sich dort auch austauschen kann.
Also Austausch zwischen den Müttern?
Zwischen den Müttern, genau. Und trotz alledem ist es natürlich wichtig, dass man das Therapieangebot wahrnehmen kann. Das heißt also, in der Zeit, in der ich Therapien hatte, war meine Tochter dann betreut vom Pflegepersonal.
Ah, ja.
Es gibt auch Kinderkrankenschwestern. Und genau, das heißt, in der Zeit war ich dann, also dass man eben auch Zeit wieder noch ohne das Kind hat, dass man weiter heilen kann und aber eben auch viel Zeit mit seinem Kind, um zusammenzuwachsen wieder.
Also eine Umsorgung nicht nur für dich, sondern auch dann für dein Kind.
Genau.
Und dass du also die Möglichkeit hast, auch dann ruhigen Gewissens dann auch in eine Behandlung oder in ein Behandlungskonzept zu kommen,
ja,
ohne dabei eigentlich…
Ja.
Sorge haben zu müssen, ne? Wie,
genau,
wie gut ist jetzt mein Kind betreut.
Ja.
Ah ja, das heißt, und dann auch der Austausch mit anderen Müttern.
Ja.
Was gab es denn vielleicht im Vorfeld, was dich vielleicht beunruhigt hat? Oder hattest du so Vorurteile in Bezug auf die Behandlung?
Nein, Vorurteile hatte ich eigentlich gar nicht. Also natürlich geht man diesen Schritt ja nicht leicht fertig grundsätzlich, so gerade so kurz nach der Geburt dann in die Klinik gehen zu müssen alleine. Aber ich hatte doch immer das Gefühl, also das war auch meine Idee, dass das hier ein Ort ist, wo mir geholfen werden kann.
Hm.
Also das war mir schon immer klar. Und das ist auch in familiär vollkommen in Ordnung gewesen, diesen Schritt zu gehen. Also da haben mich alle unterstützt, deswegen gab es da nicht so viele Vorurteile. Ich hatte aber auf jeden Fall auch keine Vorstellung, was genau hier eigentlich gemacht wird.
Ah ja, auch interessant.
So,
ne?
Genau.
Also du hast
ja,
dich also mich gar nicht mal,
ja,
du hast darauf eingelassen,
ja,
und auch ganz viel Vertrauen ja auch in die,
genau,
Klinik dann gesetzt,
ja,
ne? Und gesagt, ich lasse mich da jetzt erstmal drauf,
ja,
ein mit
die
der Hoffnung.
Die werden schon wissen, genau, was mir gut tut, was ich brauche.
Und was hat dir gut getan? Was hast du gebraucht? Was war so das, mit dem du an deiner Heilung arbeiten konntest?
Ja, es sind so ganz unterschiedliche Dinge. Also zum einen, ja, erstmal hierher zu kommen und man trifft ganz viele Menschen, auch die Woche auf der Depressionsstation erstmal ohne Mutter-Kind, Menschen zu treffen, denen es genauso geht.
Mhm.
Also hier anzukommen und sowohl das Personal als auch die anderen Mitpatienten wussten ja genau, wie es einem geht. Also man versucht sich ja, man muss sich ja immer viel erklären. Und das war hier eben gar nicht nötig.
Also ich bin gar nicht alleine, sondern,
genau,
ich bin eine von
es
vielen Frauen.
Ja, genau. Oder eben Menschen generell. Und dann aber auf der Mutter-Kind-Station natürlich nachher auch das Gefühl, okay, das passiert eben nicht nur mir. Das genau dieselben Symptome und Probleme, viel übers Stillen auch tatsächlich. Also diesen Austausch mit Mitpatientinnen, sehr, sehr wichtig. Und mir hat das Therapieangebot auch sehr geholfen. Also man probiert ja ganz unterschiedliche Dinge aus, über, also alles, was einen entspannt, ablenkt, dass man so ein bisschen aus diesem Grübeln ständig rauskommt und den Fokus mal wieder woanders hinbringt. Probiert man ja, kann man Bewegung ausprobieren, Entspannung oder auch Kreatives. Und ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch. Und natürlich lässt das leider so im Alltagsstress, macht man das ja nicht so, wie es einem vielleicht gut täte. Und das habe ich hier wieder entdeckt für mich. Also ich habe sehr gerne Kunsttherapie und Ergotherapie gemacht. Alles, was mit den Händen, also der Kopf ist beschäftigt, die Hände sind beschäftigt, das hat mir sehr gut getan. Bewegung auch. Entspannung war beispielsweise für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich da doch sehr dann im Kopf wieder war. So, es ist bei jedem dann halt ganz unterschiedlich. Mhm. Und ich habe eben Kunst und Ergo da für mich entdeckt.
Auch, ja, gut, dass du, also du hast ja von Erproben und Ausprobieren,
ja,
gesprochen. Also,
ja,
dass es da nicht ein, sag ich mal, so ein so ein starres, rigides Konzept gibt.
Ja.
Das musst du jetzt machen, dann jeder Mensch profitiert davon, sondern ein Austesten,
ja,
wovon,
genau,
profitiere ich, was tut mir jetzt, ja, zu der aktuellen Zeit gut.
Ja.
Und da bin ich jetzt ja ein bisschen neugierig, hast du denn das Kreative auch wieder mit aus der Klinik in deinen Alltag übertragen können?
Auf jeden Fall, ja. Ah, ja. Also das habe ich wirklich wieder mit nach Hause genommen und wir achten da, also auch mein Mann achtet da ganz stark drauf, dass ich das weitermache, dass ich da Zeit für bekomme, Auszeiten für bekomme. Und da bin ich auf jeden Fall weiter gerade kreativ, ja, in jeder freien Minute eigentlich.
Ja.
Ja, das ist ganz schön.
Ist wahrscheinlich so die Herausforderung, sich auch bewusst Zeit dafür zu nehmen. Genau. Ne? Wir sagen das ja ganz häufig, ne? Das sind die Dinge, ja, das wird mir eigentlich auch mal gut tun oder das müsste ich eigentlich auch mal wieder machen.
Ja.
Und sich da nochmal der, ja, dem Wert und der Bedeutung der einzelnen Tätigkeit nochmal bewusst werden. So, ja, das ist wirklich etwas, was ich brauche, was mir gut tut und ja, wo ich mir dann auch bewusst Zeit für einplanen sollte dann. Ne?
Ich habe eben gemerkt, dass ich das brauche, um zwischendurch runterzukommen, wenn der Stress zu viel wird. Ja, dass das einfach wichtig ist, damit ich dann gesund bleibe und weiter gesund werde.
Ja.
Ja.
Du hast dann ja auch psychotherapeutische Gespräche geführt.
Genau.
Was sind da denn vielleicht so für, oder was hattest du da für Erkenntnisse oder was kam da so raus? Vielleicht auch zu deiner, also wie ist es eigentlich dazu gekommen? Hast du da so ein bisschen mehr Wissen mitnehmen können?
Ja, also ich habe einfach nochmal gelernt, dass man eben gerade als Mutter sehr schnell irgendwo reingerät, dass man alles perfekt machen möchte, man darf keine Fehler machen, die Mutter-Kind-Bindung ist so wichtig und man vergisst sich dann vielleicht irgendwo.
Ja.
Und dass es aber dem Kind und der Familie nicht gut tut, wenn man seine eigenen Grenzen da nicht kennt und die ständig übertritt. Und das habe ich nochmal gelernt, dass das wichtig ist, dass man sich da irgendwo auch an die erste Stelle stellen muss manchmal, damit man dann auch für alle anderen da sein kann.
Und also an erster Stelle erstmal für sich da sein sollte.
Ja, genau.
Und du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs ja auch nochmal so das Thema Romantisierung der Schwangerschaft, der Geburt angesprochen. Ja. Und ich glaube, das ist sicherlich da auch nochmal ein ganz spannendes Thema in den psychotherapeutischen Gesprächen gewesen. Was ist eigentlich so Realität? Also was ist eigentlich ein Maßstab, den ich mir vielleicht selber auferlege oder die Gesellschaft vielleicht auch irgendwie suggeriert?
Ja.
Und was ist eigentlich ein realistischer Maßstab? Ne? Also woran sollte ich mich eigentlich orientieren? Was darf sein?
Ja.
Was ist normal?
Ja.
Und nicht dann mit quasi eigentlich einem total verzerrten Bild arbeiten, was gar nicht erreichbar und realistisch ist. Ne?
Genau.
Ja.
Und eigentlich ist mir das auch immer schon bewusst gewesen, das habe ich schon bei meinem Sohn gelernt, dass ich eigentlich viel mehr auf mich achten muss. Aber bei mir war so ein bisschen das Problem, dass ich das war dann sehr stark mit Schuldgefühlen behaftet. Also immer, wenn ich was für mich tue oder nicht dem Ideal entspreche, wenn ich merke, ich möchte doch früher wieder arbeiten gehen oder solche Dinge, dass man sich dafür rechtfertigen muss.
Dass es so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack hatte und der ja auch, wenn der über einen längeren Zeitraum immer mal wieder solche Gedanken wie, ne, eigentlich sollte ich das doch jetzt gar nicht machen oder was denken denn jetzt die anderen oder ist das jetzt richtig? Bin ich eigentlich noch eine gute Mutter, wenn ich das jetzt mache oder das können wir wahrscheinlich jetzt so weiterdenken noch über einen längeren Zeitraum.
Ja, ja. Großes gesellschaftliches Problem auf jeden Fall,
Ja, und der sich, oder dieses gesellschaftliche Thema sich dann aber auch im Einzelnen dann auch abspielen kann und dann, wenn viele verschiedene Faktoren wahrscheinlich zusammenkommen, dann auch zu einer Erkrankung führen, nämlich einer Wochenbettdepression, die du dann bekommen hast. Ist das richtig?
Genau, ja, auf jeden Fall.
Gab es denn da noch andere Faktoren, die dazu geführt haben? Also du hast jetzt wir haben ja so ein bisschen das Thema, ne, der eigene Anspruch, die eigenen Bedürfnisse so angesprochen.
Ja.
Hast du da noch was anderes für dich vielleicht herausfinden können?
Ja, also es werden mehrere Faktoren gewesen sein, die da reingespielt haben. Also ich hatte ein sehr anstrengendes berufliches Jahr vorher und natürlich gleichzeitig schwanger. Also ich habe eine Zusatzqualifikation gemacht. Das war eine Prüfungssituation letztendlich auch. Ein Kleinkind zu Hause zu haben, ein sehr bedürfnisstarkes Kleinkind mit 3,5 natürlich auch in dem Alter. Sehr völlig normal, aber eben auch sehr anstrengend. Und die Schwangerschaft nebenher, immer dieses Gefühl, ich bin jetzt verantwortlich dafür, dass dieses Kind also gesund zur Welt kommt. Alles, was ich tue und mache und gleichzeitig seinen Körper eben nicht mehr für sich zu haben. Genau.
Ja, ganz schön viele Belastungsfaktoren.
Ja.
Ich glaube, alleine eine Zusatzqualifikation, zu eine Prüfungssituation ist etwas, was, glaube ich, sich die allermeisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gut vorstellen können, ist ja an sich schon völlig belastend. Und gerade wenn das über so einen längeren Zeitraum, also über so ein Jahr geht, wo so eine Weiterbildung dann vielleicht läuft, und dann noch schwanger und dann noch ein Kind.
Ja.
Und dann hast du ja, das hast du jetzt gar nicht erwähnt, aber ich stelle mir ja so vor, naja, das Leben geht ja trotzdem auch noch weiter. Also man hat ja dann noch seine normalen Termine, Verpflichtungen, Einkauf, Haushalt, Garten und. Also und dann, dann ist so ein bisschen die Frage, wie viel kann ich eigentlich noch so stemmen und wann ist eigentlich zu viel?
Genau. Und da war eben, glaube ich, die Idee, wenn die Geburt erstmal geschafft ist, dann kümmern wir darum, wie wachsen wir zu viert zusammen. Da hatte ich mir so die meisten Gedanken zugemacht. Und das Stillproblem hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Da hat der Körper gesagt, nee, das jetzt geht's nicht mehr.
So, jetzt ist
die Reißleine gezogen,
genau,
im Grunde, ja.
Die weiße Fahne geschwenkt und gesagt, so jetzt kann ich nicht mehr.
Ja.
Ne? Und da hast du dich ja dann auch sehr verantwortungsvoll ja auch verhalten. Also, dass du dann auch das wahrgenommen hast und dann auch gemerkt hast, okay, ich komme jetzt so erstmal alleine nicht weiter. Ich brauche jetzt erstmal noch mal ein bisschen von außen professionelle Unterstützung auch. Wie lange warst du denn hier stationär?
Am Ende 7,5 Wochen, glaube ich.
Okay.
Genau, also 3 Wochen ohne meine Tochter und 4 Wochen nochmal mit meiner Tochter. Auch eine sehr wertvolle Zeit, weil wir so ein bisschen das Wochenbett da nochmal nachholen konnten.
Mhm.
Also nur zu zweit waren und uns aufeinander konzentrieren konnten. Das war wirklich schön. Auch so ein bisschen, wir hatten ja Musiktherapie gemeinsam, quasi Mutter-Kind. Musiktherapie.
Mhm. Wie läuft das so ab? Das ist ja irgendwie auch spannend.
Ja, da kommen dann die Mamas mit ihren Kindern zusammen und man macht gemeinsam so ein bisschen Musik. Ja, das war ganz schön.
Also auch ganz viele gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse, schöne Momente, die ihr auch zusammen schaffen konntet, die vielleicht so im Alltag gar keinen Raum gehabt hätten oder gar nicht die Möglichkeit besteht.
Ja,
genau. Okay. Und Ronja, wenn du jetzt anderen Betroffenen Müttern oder auch Vätern einen Rat mit auf den Weg geben würdest, nach all dem, was du jetzt schon für dich so auch gelernt und herausgefunden hast, was wäre der?
Sich auf jeden Fall, wenn man merkt, irgendwas, also man entwickelt ein Bauchgefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dem sollte man auf jeden Fall vertrauen. Also sich rechtzeitig, frühzeitig Hilfe holen und das gar nicht lange aussitzen. Häufig ist man ja nur krank, wenn was Körperliches ist, und da sollte man eben auch viel mehr darauf achten, dass es einem, wenn es einem mental nicht gut geht, dass man sich da auch schnell Hilfe holt. Weil das eben genauso eine Erkrankung ist, die behandlungsbedürftig ist. Also dieser Schritt in die Klinik zu gehen, war für mich natürlich ganz, ganz furchtbar, das Gefühl, jetzt meine beiden Kinder alleine zu, also natürlich nicht alleine, aber ich in dem Fall lasse sie alleine, auch wenn sie bei meinem Mann ja in den besten Händen waren. Aber im Nachgang ist es eine unglaublich wertvolle Zeit gewesen, so viel über sich zu lernen, wieder bei sich anzukommen und dann gestärkt einfach wieder nach Hause zu gehen und wieder in die Mutterschaft und Elternschaft so zurückzukehren dann, ja.
Okay, ja, ganz, ganz vielen Dank für deine ganz persönlichen Erfahrung, die du mit uns geteilt hast, und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele sich auch da wiederfinden in deinen Schilderungen und vielleicht auch nochmal ermutigt werden, sich nochmal mit dem Thema Wochenbettdepression auseinanderzusetzen. Wir sind da jetzt ja gar nicht so ganz detailliert auf die einzelnen Symptome eingegangen. Ich glaube aber, die kamen während deiner Schilderung ja im Einzelnen doch ganz gut raus und ich glaube, dass wir so ein Bild auch erstellen konnten, vor allen Dingen auch von dem ganzen System, also von dem Kontext.
Ja.
Und das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass es nicht nur mit dir was zu tun hat, sondern dass es ein System ist, was da auch hintersteht und dass wir da auch ganz verschiedene Perspektiven auch jetzt eingenommen haben.
Ja.
Ja, liebe Ronja, du hast also jetzt einen Rat an andere Betroffene schon gegeben. Jetzt würde mich nochmal interessieren, gibt es etwas, was du dir noch wünschst im Bereich Mutter-Kind-Behandlung oder was du dir für vielleicht andere Frauen wünschen würdest, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du?
Ja, also ich kann einfach nur sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, dass es dieses Angebot hier gibt. Diese Möglichkeit hier mit auch mit Kind herzukommen, das sollte auf jeden Fall auch ausgebaut werden. Und was ich mir da, also ich habe ja schon gesagt, dass wir da die Musiktherapie hatten für Mutter und Kind, und es gibt auch Babyschwimmen, ist angeboten worden. Das konnte ich jetzt mit meiner Tochter noch nicht machen, weil sie ein bisschen zu klein war. Und ich fände es auf jeden Fall schön, wenn da noch ein bisschen mehr einfach für Mutter-Kind zusammen angeboten werden würde. Dass noch ein bisschen die Bindung gestärkt werden kann. Also das würde sich auf jeden Fall lohnen. Und ich denke, das ist eben ein unterschätztes Thema, Wochenbettdepression. Und das kann noch mehr in den Fokus rücken. Genau.
Daran arbeiten wir jetzt. Dank deines Gesprächs und dass wir hier auch im Podcast ja auch über Themen sprechen, die vielleicht nicht für jeden so präsent sind, die nicht jeder Mensch auf dem Schirm hat. Und ja, ich würde jetzt hier auch an dieser Stelle noch mal einen kleinen Hinweis geben zu unserer Folge, die schon veröffentlicht worden ist, zum Thema Mutter-Kind-Behandlung hier in der Kajaspers-Klinik. Und da haben wir ja auch schon mit zwei Kollegen gesprochen, die ja dich wahrscheinlich auch noch mit begleitet haben während deiner stationären Behandlung. Und da noch mal ein kleiner Hinweis, hört da gerne mal rein. Das ist eine ganz spannende Folge, die sich, glaube ich, auch noch mal sehr gut hören lässt in Bezug auf die aktuelle Folge mit der lieben Ronja. Gut, Ronja, dann würde ich sagen, meine Fragen sind alle gestellt. Ich bedanke mich für das ganz, ganz spannende und sehr persönliche Gespräch mit dir und für dein Vertrauen und deine Offenheit.
Ja, dankeschön nochmal, dass ich eingeladen wurde, und ich freue mich einfach auch, dass ich jetzt hier so ein bisschen vielleicht aufklären konnte, Mut machen konnte, sich auch Hilfe zu suchen, und
das versuchen wir, und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch.